Moin, moin, sagt man so schön hier in Hamburg, ne? Ich komme aus Berlin und war 20 Jahre politische Aktivistin für die Rechte von SexarbeiterInnen und war selber auch 10 Jahre Sexarbeiterin, bin dann aber in die IT-Branche gewechselt, wo ich die letzten 11 Jahre verbracht habe. Und am Ende meiner politischen Arbeit, nach 20 Jahren, hatte ich dann beschlossen, ein Buch zu schreiben. Das ist dieses hier, wo ich einige Erkenntnisse so zusammengefasst habe. Wichtig ist vielleicht kurz zu erwähnen, wie ich überhaupt dazu gekommen bin. Ich bin eigentlich nur deshalb politische Aktivistin geworden, zumindest im Bereich der Sexworkerrechte. Also ich war auch im Bereich Klimaschutz früher aktiv, als ich jung war. Ich bin jetzt 55 fast, Ende der 80er Jahre, wo man mich noch ausgelacht hat zum Thema Klimaschutz. Ja, nachdem ich dann an der Universität meine akademische Karriere beendet habe, bin ich Sexarbeiterin geworden und habe dann dort während dieser Tätigkeit doch einige dubiose Dinge erlebt, ja auch Gewalterfahrungen, und das hat mich dann im Prinzip mobilisiert. Und da ich hier in Deutschland irgendwie kaum auf Ansprechpartner hatte oder nicht gefunden habe, habe ich mich dann international rumgetrieben und bin dann halt auch in der ganzen Welt unterwegs gewesen, habe ein großes Netzwerk aufgebaut mit anderen Aktivisten auf der ganzen Welt, die ich auch alle persönlich kennengelernt habe vor Ort. Und da habe ich dann eben mir angeschaut, wie die verschiedenen Rechtsprechungen in Bezug auf Sexarbeit, Prostitution sich konkret vor Ort auswirken für die Menschen vor Ort. Also ich habe mir sämtliche Regulierungen angeschaut, mit vielen Menschen gesprochen, die mir dazu berichtet haben, und bin dann mit diesem Wissen wieder zurück nach Deutschland. Ja, und der zweite Punkt war dann, dass ich im Rahmen meiner Arbeit in dieser IT-Branche eben mitbekommen habe, was sich so hinter den Kulissen abspielt. Also ich sage nur Stichwort Frances Haugen und die Facebook-Whistleblowerin Facebook Haugen hat im Prinzip 10 Jahre später ist sie zu ähnlichen Erkenntnissen gekommen, zu denen ich vor 10 Jahren auch schon gekommen bin. Und ich bin dann halt durch die Konfrontation auch mit Kinderpornografie im Netz auf die Idee gekommen, stärker mich mit diesem Thema zu befassen. Unter anderem auch mit der Frage, was sind die technologischen Voraussetzungen und welche Entscheidungen für Geschäftsmodelle existieren, dass es eben zu solchen, ja, sagen wir mal, Sicherheitslücken kommt, in Anführungsstrichen. Ich bin keine Programmiererin, also insofern kann ich da zu vielen technischen Voraussetzungen nicht so viel sagen. Ich kann nur was zu den Geschäftsmodellen sagen. Und also ganz kurz zusammengefasst, ich habe keinerlei Eindruck gewonnen, dass diese sehr profitablen Geschäftsmodelle im Bereich von Online-Dating verschiedenster Plattformen konzipiert wurden im Hinblick auf Risikofolgen oder Technologiefolgenabschätzungen. Also man hat im Prinzip eigentlich relativ mit heißer Nadel wachstumsorientierte Modelle entwickelt. Und zwar so, dass man möglichst anonym und kostenlos schnelle Userzahlen und große Wachstumsraten generieren kann. Und und die Kehrseite der Medaille, über die wird eben auch nicht so gerne gesprochen. Und ich habe dann auch versucht, als ich damit konfrontiert war, also auch mit dieser ganzen Gewalt hinter den Kulissen, mit verschiedenen sogenannten Stakeholdern zu sprechen. Ich habe mit Aktivisten gesprochen, ich habe mit Datenschutzaktivisten gesprochen. Ich habe mir versucht, irgendwie Rat zu holen oder Hilfe, um dieses Thema zu bearbeiten. Und das ist mir leider nicht gelungen. Also entweder wurde das Thema ignoriert, totgeschwiegen, mit Achselzucken wurde das beantwortet. Und das hat mich dann eben dazu veranlasst, dieses Buch hier zu schreiben, das ich im Selbstverlag veröffentlicht habe, weil ich nicht so sehr auf Gatekeeping stehe. Also ich verlege lieber alles selber. Und da wir ja die Möglichkeiten heutzutage haben, alles selber zu machen, selber zu produzieren, bevorzuge ich diesen Weg. Dadurch habe ich natürlich nicht so eine große Reichweite, aber das spielt für mich auch keine große Rolle, sondern wichtig ist nur, dass das Thema überhaupt irgendwie in die Communities einsickern kann und gerade auch Menschen, die in dieser Digitalindustrie arbeiten, dazu zu sensibilisieren, zu schauen, welche Geschäftsmodelle sich dahinter verbergen und auch, ja, wo man eben auch bereit ist, ich will nicht sagen, über Leichen zu gehen, aber man muss es so drastisch formulieren, weil doch die Gleichgültigkeit, die ich da angetroffen habe, recht groß ist. Und ja, was die Zukunft betrifft, also die Zukunft hat mein Buch im Prinzip eingeholt, indem jetzt die europäischen Digitalgesetze ja, verabschiedet wurden, an denen jetzt noch in der konkreten Umsetzung gearbeitet wird. Also ich bin gespannt, wie das sich im Einzelnen entwickelt. Ich habe aber den Eindruck, dass da auch viele Menschen auch in Brüssel arbeiten, die leider überhaupt keine Ahnung haben. Ich habe auch versucht, mich mit einzelnen Abgeordneten in Verbindung zu setzen, um mit ihnen darüber zu sprechen, weil es soll ja nicht weitere Kollateralschäden geben, wenn man neue Regulierungen entwickelt. Aber auch da wollte niemand mit mir drüber sprechen, weil ich eben mit einem Fuß in dieser Adult-Dating-Branche stehe und die hat nun mal kein gutes Image, keine gute Reputation. Und deswegen werde ich auch in dieser Hinsicht stigmatisiert. Also, ja, also, das wäre so zur Einführung erstmal. Also grundsätzlich, was die Zukunft betrifft, ja, eingeholt, wenn es zu Regulierungen kommt, in der Praxis von digitalen Plattformen, dann wird das sich nicht nur auf mittelfristig, langfristig auf die großen Plattformen beschränken. Ich schätze auch, dass es die kleineren Plattformen früher oder später treffen wird. Und ich versuche auch da, ja, innerhalb dieser Industrie, in der ich ja selber noch arbeite, zu intervenieren oder zu beraten, dass man sozusagen schon vorgreift, diese Entwicklung, die da wahrscheinlich auf uns zukommt, um diese Geschäftsmodelle krisensicherer zu machen und sozusagen mehr Online-Sicherheit sowohl für die Nutzer auf den Plattformen zu schaffen, als auch bestimmte Schlupflöcher zu schließen, über die sozusagen, ja, wie soll man das nennen? Weil viele lehnen den Begriff auch ab, nämlich die sogenannte Zwangsprostitution. Also um bestimmte kriminelle Aktionen von technischer Seite aus zu unterbinden. Deswegen bin ich eigentlich auch hier, weil ich die Hoffnung hatte, dass ich mit euch mal darüber sprechen kann, wie das im Einzelnen technologisch umsetzbar ist, unter der Prämisse, dass gleichzeitig auch der Datenschutz im Vordergrund steht. Also dass so eine Lösung, dass da eine Lösung da sein muss, die so verschiedene Interessen berücksichtigt. Und ja, das ist mir ein großes Anliegen. Ich denke mir schon, dass da jetzt eine neue Generation auch an Tech-Leadern, sage ich mal, wie man das nennen möchte, herangewachsen ist, die auch durch die Erkenntnisse von Frances Haugen, also der Whistleblowerin, zu gewissen Einsichten gekommen sind. Ich nenne jetzt mal eine Plattform, wo man das ganz stark sieht, die auch sogar recht erfolgreich geworden ist. Das ist OnlyFans. Das ist ja eine Plattform, wer die nicht kennt, da kann man Online-Content verkaufen. Die Seite hat alleine jetzt während Corona im letzten Jahr, ich glaube, 2,7 Milliarden Dollar eingespielt. Und das Interessante an der Seite ist nicht nur das Geschäftsmodell, dass die Nutzer bevorzugt, also auch monetär, also das ist dann eben der Share, der Anteil für die Content-Ersteller relativ hoch ist im Vergleich zu anderen Geschäftsmodellen, die ich kenne, wo im Regelfall die Content-Ersteller entweder leer ausgehen oder wirklich nur sehr wenige Anteil von dieser Arbeit bekommen. Aber das Entscheidende ist, der CEO von OnlyFans ist weiblich und wurde vor einigen Jahren, ist sie sozusagen auf der Bildfläche erschienen. Und sie hat dafür gesorgt, dass Online-Sicherheit an erster Stelle steht bei OnlyFans. Das heißt, es gibt keinerlei Schlupflöcher. Und ich habe dann auch für andere Plattformen noch nebenbei gearbeitet, auch Dating-Bereich, wo wir verschiedene Verifizierungsformen getestet haben. Und da habe ich eben festgestellt, dass man kann verifizieren unter Berücksichtigung von datenschutzrechtlichen Sicherheitsanforderungen. Und wenn man das konsequent auch macht, hat man im Regelfall keine Anfragen von Landes- oder Bundeskriminalämtern jede Woche auf dem Schreibtisch liegen. Und die Plattformen, wo das eben nicht konsequent gemacht wird, da hat man nun mal ständig die Polizei auf der Matte stehen. Also das ist einfach leider der Fall. Ja, und über die Zukunft der Sexarbeit, in Anführungsstrichen als Sexarbeit, dazu zählt ja eben auch in den USA Pornografie. Damit ist auch OnlyFans groß geworden. Die haben dann aber auch den Kunden und auch den Anbieterkreis vergrößert auf alle anderen Branchen. Ja, da ist es jedenfalls so, dass bei OnlyFans offenbar es zu keinerlei Problemen gekommen ist. Und die haben das deshalb so konzipiert, weil sie der sogenannten Online Safety Bill oder dem sogenannten Anti-Porn-Ban in Großbritannien zuvorgekommen sind und haben im Prinzip im Hinblick auf diese Gesetzgebung, die noch nicht mal umgesetzt ist, ein Produkt konzipiert, was gewisse Sicherheitsstandards erfüllt. Und in diesem Sinne würde ich mir auch wünschen, dass man auch im Bereich Online-Dating diese Plattform entsprechend auch in eine andere Sicherheitszone bringt. Also grundsätzlich glaube ich, die Sexarbeit, ich meine im Sinne von physischen Kontakten, ist, glaube ich, nicht unbedingt das Projekt der Zukunft, weil einfach zu viele Risiken damit behaftet sind. Und aktuell ist es immer noch so, dass eigentlich nur informierte und privilegierte, muss man sagen, Sexarbeitende gefahrlos, weitgehend gefahrlos, sagen wir es mal so, arbeiten können. Aber die Mehrheit ist weder privilegiert noch informiert, weshalb ich auch eine Sexworker-Akademie entwickelt habe, die noch im Aufbau sich befindet. Und ich habe auch verschiedene Ressourcen über all die letzten 10 Jahre entwickelt, weil ich an den Schnittstellen gearbeitet habe, online, wo Sexarbeitende sich tummeln, weil sie dort ihre Werbung und so weiter schalten und auch kommunizieren, habe ich also mehrere sichere Räume aufgebaut, wo man geschützt sich austauschen kann und Informationen vor allem teilen kann. Und ja, und ich denke mir, das ist ein recht nachhaltiger Ansatz, weil ich nicht davon, ja, weil ich glaube, dass man sozusagen nur durch diese Prävention allein, also durch die Präventionsarbeit schon eine Menge an Schutzmaßnahmen herstellen kann, sodass die Sexworker nicht in irgendwelche Fallen tappen, sowohl offline als auch online. Und ja, das habe ich jetzt die letzten 10 Jahre, also neben meinem normalen Job eben auch noch aufgebaut. Und ich hoffe, dass das auch, also der Plan ist, das auch mehrsprachig zu machen. Also bis jetzt ist es nur in Deutsch und Englisch. Aber viele von den Sexarbeitenden sprechen weder Deutsch noch Englisch in Europa. Das heißt also, man muss das Ganze auch wirklich multilingual, mehrsprachig aufbauen und dann möglichst nicht nur an einem Produkt koppeln, sondern auch an mehreren koppeln. Warum soll man die redundante Inhalte an verschiedenen Orten gleichzeitig veröffentlichen? Also man müsste da sehen, dass es da irgendwie Schnittmengen gibt zwischen verschiedenen Adult-Dating-Portalen und dann zum Beispiel dieser Akademie und anderen mehrsprachigen Ressourcen. Und ja, interessant ist eben die Reaktion auf dieses Buch. Ist halt so, es gibt so gewisse dominante Narrative in dieser Szene, sowohl auf Seiten der sogenannten Prostitutionsbefürworter. Dazu gehören eben auch die Vereine, Verbände, die sich für die Rechte der Sexarbeitenden engagieren. Auf der anderen Seite haben wir die polarisierte Diskussion mit den sogenannten Prostitutionsgegnern, die übrigens von der Europäischen Kommission finanziert werden, das heißt feministische Politik in Europa, die vor allem das Ziel hat, ein prostitutionsfreies Europa im Prinzip zu entwickeln, wird hauptsächlich von der Europäischen Kommission auch finanziert. Das kann man auch transparent im Internet nachlesen, wenn man sich dafür interessiert. Das finde ich bemerkenswert, weil ich da gewisse Interessenkonflikte sehe. Und ich persönlich habe die Erfahrung gemacht, auch in Ländern, wo ich gearbeitet habe, in Ländern mit Sexkauf verboten, dass die Sexarbeitenden dort noch mehr Gewalt, noch mehr Ausbeutung, noch mehr Zuhälterei ausgesetzt sind. Selbst der Verbrechen gegen Kinder und so weiter sind gestiegen, also wie zum Beispiel in Frankreich, in Paris. Auch die Morde an Sexarbeitenden ist gestiegen, auch in Frankreich, seit der Einführung dieses sogenannten schwedischen Gesetzes, also schwedisches nordisches Modell, wie das einige nennen. Und mein Buch oder auch meine Erfahrungen liegen halt ziemlich quer zu allen beiden Narrativen, sage ich es mal so. Und deswegen wollen viele aus diesen verschiedenen Gruppen auch nichts mit mir zu tun haben. obwohl ich natürlich auch immer auch den Zugang versucht habe zu suchen zu den sogenannten Prostitutionsgegnerinnen, weil ich glaube, dass sie halt in vielerlei Hinsicht auch mit ihrer Kritik recht haben. Also empirisch lässt sich das eindeutig nachweisen. Und ich glaube, dass es dann als ja, aufgeklärter Mensch auch meine Verantwortung ist, darauf zu reagieren und nicht das totzuschweigen, wie es dann gerne von Prostitutionsbefürworterinnen wiederum gemacht wird. Im Prinzip sind die ganzen Debatten auch im Internet redundant, wiederholen sich, sind polarisiert und es führt zu keiner neueren Erkenntnis. Und das hat mich so gelangweilt und genervt, dass ich dann eben was geschrieben habe. Und meine These, und ich glaube, das ist der Grund, warum auch die Leute aus meiner Bewegung, also in der ich ja lange verbunden war oder der ich auch immer noch verbunden bin, die sich dann daran stören, an meinen Thesen, dass ich auch unter anderem diesen Rechtsbegriff, muss man leider sagen, also diesen Begriff Zwangsprostitution überhaupt verwende. Das hat schon dazu geführt, dass ich überhaupt nicht mein Buch irgendwo vorstellen durfte, wo ich mal angefragt habe. Und und das andere ist, dass ich halt die These vertrete, dass man die Bedingungen der Möglichkeit von Ausbeutung und sozusagen die Bedingungen benennen muss, dass man analysieren muss und dass man dann nach Lösungen Ausschau halten muss, damit eben auch keine neuen Opfer, sage ich mal, keine neuen Opfer geschaffen werden. Und zwar geschaffen durch eine Politik, eine sogenannte Prostitutionspolitik in Deutschland, die im Gewande der Legalisierung daherkommt, aber zutiefst repressiv ist, weil in diesem Land immer noch zu viele Sonderverordnungen, regionale Sonderverordnungen, Sperrbezirksverordnungen das ganze Business der Sexarbeit regulieren, was dazu führt, dass die Menschen automatisch in illegalisierte Räume abtauchen und diese sogenannte Registrierung von Sexarbeitenden seit 2017 hat dazu geführt, das hat man jetzt während Corona auch gesehen, dass sich die Hälfte nicht mehr registriert hat. Also 2019 war die Zahl noch, lag die noch bei 40.000 in der gesamten Bundesrepublik. Und zwei Jahre später waren es jetzt nur noch 20.000. Und dann habe ich immer rumgefragt, habe auch mit bekannten Aktivisten gesprochen, habe gefragt, wo sind die anderen 20.000? Achselzucken wie immer. Und ich habe gesagt, die Leute sind alle in neue Strukturen, informelle Strukturen abgetaucht und arbeiten da jetzt. Das heißt, man hat auch sowohl von Hilfsorganisationen, also von Beratungsstellen, hat man kaum Zugang, auch um diese Hilfsangebote, die es ja gibt, zu kommunizieren und bekannt zu machen. Also ich sehe hier eine ganz üble Kombination zwischen Corona, die da ja zu Bordellschließungen geführt hat in Deutschland. Und in dieser Phase haben sich neue informelle Strukturen entwickelt, in denen viele Menschen arbeiten, die eben auch in neue Abhängigkeiten von dritten Personen geraten sind. Und deswegen fordere ich nach wie vor, wie schon seit 20, 30 Jahren, eine vollständige Entkriminalisierung. Das gilt auch ähnlich wie bei der Drogenpolitik, weil das ist dann sozusagen die Grundlage, auf der man arbeiten kann, dass Sexarbeitende ähnlich wie auch in Neuseeland ausbeuterische Verhältnisse öffentlich benennen, ohne Nachteile befürchten zu müssen. Also auch Hire- und Fire-Praktiken in Prostitutionsstätten zum Beispiel oder auch Missbrauchserfahrungen machen Sexarbeiter auch selber in Bordelle. Und das wird normalerweise auch alles nicht zur Anzeige gebracht. Wenn man aber in entkriminalisierten Räumen arbeitet und lebt, hat man natürlich dann eine ganz andere Rechte und Zugang zu Rechten, um eben auch diese Interessen durchzusetzen. Ja, also ich habe die Hoffnung, dass ich, wenn erstmal diese Digitalgesetze kommen, also in dieser Umsetzung, dass da noch so viel Sachverstand von Menschen dabei sein wird, die sich auch gerade mit den Technologien sehr gut beschäftigen, sehr gut auskennen, die dann diese Politiker beraten. Also ich habe wirklich den Eindruck, dass da Leute Entscheidungen treffen, die dieses ganze Business nicht kennen. Die kennen die ganze Vielschichtigkeit nicht. Die kennen nur die Zahlen von irgendwelchen Kriminalämtern, sage ich mal, von Bundes- oder Landeskriminalämtern, die im Übrigen weitaus kleiner sind als das, was die Prostitutionsgegner öffentlich behaupten. Und und ich hoffe, dass da genug Sachverstand irgendwie einfließt, was die Umsetzung betrifft, dass man da Produkte in Zukunft entwickelt, oder auch anpasst, die schon existieren, dass eben da bestimmte Sicherheitslücken geschlossen werden. Und ich habe dann natürlich, man hat mir sogar aus Frankfurt von einer Beratungsstelle, die sich aber eher als politische Lobbygruppe tarnt, die hat mir zum Vorwurf gemacht, ich würde in meinem Buch fordern, die Überwachung des Rotlichts. Also ich würde die Totalüberwachung fordern. Das ist natürlich völlig absurd. Mir geht es nicht darum, Menschen zu überwachen und zu kontrollieren. Das Gegenteil ist der Fall. Ich möchte einfach nur, dass die Sexworker, aber nicht nur die Sexworker selber auf den Online-Plattformen, sondern Menschen auf allen anderen sozialen Netzwerken, ob das jetzt hier so Facebook, Instagram oder andere Netzwerke sind, dass die User und Userinnen dort sicher sind, nicht nur vor Hasssprache, sondern eben auch vor Online-Harassment, also vor Belästigung, vor Erpressung. Also es sind zahlreiche Geschichten, die da online laufen, das weiß ich auch, weil ich mit vielen Leuten aus Beratungsstellen gesprochen habe, wo eben auch dann betroffene Sexarbeitende sich an diese Beratungsstellen gewandt haben und erzählt haben, auf welchen Plattformen sie welche Erfahrungen gemacht haben. Und ja, also ich weiß nicht, wie ihr das seht, aber ich denke mir, es muss irgendwie eine Lösung geben. Bislang ist es so, dass nur eine einzige Organisation, also die auf europäischer Ebene Lobbyarbeit macht für die Sexarbeitenden in Europa, nämlich ESWA, sich mit dieser Thematik überhaupt schon beschäftigt hat und die auch in Gesprächen ist mit Politikern auf Brüsseler Ebene, sozusagen auf europäischer Ebene. Aber sonst sehe ich da jetzt überhaupt niemanden. Außer vielleicht von Netzpolitik gibt es noch einen Journalisten. Ich komme jetzt nicht ganz genau auf den Namen, der heißt Sebastian Meinecke oder Meineck so. Ja, das ist, glaube ich, der Einzige, der sich auch mit dieser Thematik beschäftigt und auch regelmäßig darüber berichtet. Aber sonst sehe ich da gar nichts und ich wundere mich eigentlich, warum, ich weiß nicht, woran das liegt, ob ich jetzt mit in aktivistischen Kreisen zu dem Thema gesprochen habe, was diese Geschäftsmodelle betrifft und die entsprechenden Sicherheitslücken, als auch ja, in anderen Umgebungen, warum sich so wenig Menschen für das Thema interessieren. Also warum, das verstehe ich bis heute nicht. Also mich persönlich hat das geschockt, als ich damals damit konfrontiert worden bin und habe versucht, daraus meine Schlüsse zu ziehen und mich mit der Thematik intensiv zu beschäftigen. Aber wenn ich mit Aktivisten aus verschiedenen Bereichen gesprochen habe, habe ich immer nur Achselzucken geerntet und ich weiß nicht warum. Also, ja, also das ist, das, deswegen bin ich, glaube ich, auch nach Hamburg gekommen, in der Hoffnung, dass ich mit euch da vielleicht einen Weg finde, darüber mal zu sprechen, um diese Gleichgültigkeit zu überwinden und dass man da irgendwie auch nach technologischen Lösungen sucht, die man anbieten kann, bevor andere die falschen Lösungen entwickeln, sagen wir es mal so, und damit wieder neue Kollateralschäden entwickelt, die dann im Zuge der Umsetzung dieser Digitalgesetze auf den Weg gebracht werden. Noch ein Zusatz, warum man auch dieses Buch nicht geteilt hat. Ich habe ja mir die Mühe gemacht, nachdem ich irre Zahlen in den letzten 10, 15 Jahren vernommen habe, wie viele Sexarbeiter in Deutschland es überhaupt gibt, habe ich zum Zeitpunkt 2019 einfach mal alle Sexarbeitenden gezählt. Ich bin ja auch Sozialwissenschaftlerin und weiß, wie man das macht. In dem Fall habe ich alle Werbeportale abgeglichen. Ich habe alle Werbeanzeigen gezählt, habe auch Doppelprofile berücksichtigt, beziehungsweise tauchen verschiedene Personen unter mehreren Identitäten in verschiedenen Rollen als Sexarbeitende auf. Das habe ich auch berücksichtigt. Jedenfalls kam ich auf etwa 50.000 Menschen. Und das ist halt weit, weit weg von dem, was diese mediale Propaganda seit 30 Jahre, seit Ende der 1980er, mit Referenz auf Hydra, die Beratungsstelle in Berlin, immer wieder kaut. Damals wurde von 400.000 gesprochen, von Alice Schwarzer und anderen wurde dann von 700.000 gesprochen. Das ist alles nicht richtig. Meine These ist auch, dass diese Antiprostitutionspolitik immer eng verbunden ist mit Antimigrationspolitik, ist meine Meinung. Man kann das sehr gut sehen, wie dieses sogenannte schwedische Modell in Schweden überhaupt zustande gekommen ist 1999. Weil man im Prinzip die Migrantinnen im Zuge der Osterweiterung nach Schweden eingewandert sind in die Sexarbeit, die wollte man eigentlich loswerden. Und als sogenanntes liberales Schweden wollte man natürlich nicht öffentlich die wahren Gründe benennen. Also hat man dann angefangen, über diese Sexarbeit versucht, erstmal als erstes den Straßenstrich zu schließen. Und als man dann in der Bevölkerung genug Unruhe gefunden hatte und Widerstand gegen Migration im Allgemeinen, ist man hingegangen und hat dann auch eine gesellschaftliche Mehrheit gefunden, um das schwedische Modell durchzusetzen. Und dieses schwedische Modell, sogenannte schwedische Modell, ist mittlerweile in über 10 Staaten aktiv. Das soll jetzt auch in Italien umgesetzt werden, schauen wir mal. Also es kann alles nur noch schlimmer werden. Ich weiß einfach, es gibt 154 Einzelstudien in der ganzen Welt, die sich mit den Auswirkungen vom Verboten, auch mit den teilkriminalisierenden Gesetzen auseinandergesetzt haben und die alle zu der Erkenntnis gekommen sind, dass jede Form dieser Regulierung immer zum Nachteil der Gesundheit von Sexarbeitenden ist. Und man muss auch sagen, Gesundheit steht halt deshalb im Vordergrund, weil es die einzige Möglichkeit ist, Geld zu akquirieren. Und also die öffentliche Gesundheit. Aber immerhin, diese 154 Studien, die es da gibt, die werden von diesen sogenannten Prostitutionsgegnern auch überhaupt nicht benannt, beziehungsweise wird auch nicht drauf reagiert. Und dadurch, dass ich zu der Erkenntnis gekommen bin, dass dieses prostitutionsfreie Europa mit durch die Europäische Union unterstützt wird, sehe ich leider, ist meine Aussicht relativ düster, weil da sich doch so viele mächtige Seiten, auch klerikale Kräfte, sehr viel Kapital, auch aus den USA, hier in Europa vereinen, um genau dieses Projekt Realität werden zu lassen. Anstatt einfach die Technologien, die eben sozusagen den Markt beherrschen im Bereich Adult Dating, sorgfältig zu regulieren, dass kein Menschen Schaden erleidet und dass man eben auch, was Minderjährige betrifft, dass man da ganz klar ein Sicherheitsnetz einbaut, damit eben dass da nicht mehr diese Sex-Trafficking, wie man sagt, also dass da die sexuelle Ausbeutung von Minderjährigen mehr möglich ist. Das ist das Dilemma, in dem ich diese ganze Situation aktuell sehe. Und auf der anderen Seite sehe ich natürlich auch die ökonomischen Situationen, auch hier in Westeuropa. Und man weiß einfach aus Erfahrung, je mehr Armut oder auch im Fall von Inflation, aber je mehr Armut, umso stärker steigt die Notwendigkeit für viele Menschen, insbesondere Frauen, in der Sexarbeit ein Auskommen zu finden. Also ich, aber auch 99% aller Sexarbeitenden, die ich kenne, sind nicht ähnlich, wie es in den Medien manchmal dargestellt wird, aus Spaß und Lust an der Freude in die Sexarbeit eingestiegen, sondern einfach nur, um Geld zu verdienen. Und die Mehrzahl sind Mütter, etwa 70%, die so versuchen, ihren Lebensunterhalt aufzustocken. Und deswegen, ich sehe hier in Zukunft auch irgendwie eine sinkende Nachfrage, zumindest in Teilen der männlichen Bevölkerung, sehe ich einen gewissen Bewusstseinswandel, auch was so das Männerbild betrifft, was sich da ändert. Kann man nicht jetzt für alle sehen, man kann das aber beobachten, dass es in bestimmten Bereichen, bestimmte Szenen, ist das Thema Sexarbeit völlig, wie soll man sagen, out. Das Thema ist eigentlich tot. Aber in bestimmten Szenen ist es leider immer noch nach wie vor virulent. Und ich finde es erstaunlich, dass man im 21. Jahrhundert es nicht geschafft hat. Und in Deutschland haben wir jetzt seit den 80ern erst eine Hurenbewegung ziemlich spät erst bekommen. Also es gab es viel früher in den anderen europäischen Ländern, USA, dass wir es bis heute nicht geschafft haben, Regulierungen so zu entwickeln, dass es sozusagen eine gewerberechtliche Gleichberechtigung gibt, was die betriebliche Seite betrifft, die Gewerbebetriebe, dort, wo es im Regelfall, mag Ausnahmen geben, aber wo im Regelfall gute Arbeitsplätze, also im Sinne von geschützte Arbeitsplätze, wo auch genug Sicherheitsmaßnahmen vor Ort umgesetzt werden, dass es das gibt und warum immer wieder Leute gegen die Betreiber, die bösen Betreiber schießen. Also ich habe jetzt, also ich, es ist viel gefährlicher, wenn man alleine arbeitet, auch als Escort im Hotel oder in einer, geschweige denn in einer Privatwohnung, wo man auch noch die Privatadressen offenlegen und die dann auch noch in irgendwelchen Foren geteilt werden und die Sexarbeitenden sich dadurch erpressbar machen, indem sie zu viel von ihrem Privatleben offenbaren. Und ja, also ich verstehe nicht, dass das bis jetzt im 21. Jahrhundert nicht in der Lage ist, eine menschenrechtsbasierte Prostitutionspolitik auf den Weg zu bringen. Und ich sehe leider auch von politischer Seite, habe ich wenig Hoffnung, weil Politik sich selbst nicht gerne mit diesem Thema beschäftigen möchte, weil es als Igitt gilt. Und auf der anderen Seite sehe ich auch keine Aktivisten, die den Arsch in der Hose haben, ganz klar die Ursachen von diesen repressiven Maßnahmen erstmal überhaupt zu reflektieren und zu benennen, nämlich Ausbeutung und Gewalt, anstatt sich immer in die Medien zu stellen und Interviews in Interviews groß zu verkündigen, wie geil diese Sexarbeit ist. Also ich meine, damit kann man vielleicht ein paar Kunden akquirieren, aber das ist für mich keine politische Lobbyarbeit, das ist für mich totaler Mist. Also und gleichzeitig füttert man dann auch noch medial die Prostitutionsgegner letzten Endes, indem man zahnlose Lobbyarbeit macht. Also im Prinzip nicht irgendwie Fleisch an den Knochen, also mit Fakten basierte Argumente bringt in einer Lobbyarbeit, sondern man kommt halt nur mit irgendwelchen romantisierenden Bildern des Rotlichts daher, die aus meiner Sicht eine Art Einstiegshilfe sind in die Prostitution, weil da dort teilweise ein Bild gezeichnet wird, was es in der Realität überhaupt nicht gibt, weshalb die, ja, was ich habe mal mit Betreiberinnen von Escort-Agenturen gesprochen, die mir alle gesagt haben, sobald das Thema in den Medien aufkommt, zum Beispiel zum Thema Escort-Service, und dann wird das im Regelfall eben an der Stelle nicht skandalisierend beschrieben, sondern eher idealisierend, rufen am nächsten Tag 100 Frauen in der Agentur an und möchten dort arbeiten. Und da ich auch weiß, wie die Hintergründe teilweise von Escort-Agenturen laufen, halte ich das auch für ein großes Problem. Also es hängt dann immer auch von den Betreiberinnen ab, ob sie dann auch diese Frauen mit den nötigen Informationen versorgen, damit die wissen, auf welchem Minenfeld sie sich letzten Endes bewegen. Also wie gesagt, mich persönlich nervt es. Also ich kenne beide Seiten, ich kenne die positive Seiten, ich kenne aber eben auch die negativen Seiten. Und meiner Meinung nach müssen die auch klar benannt werden und nicht unterm Tisch gefallen. Sonst stürzen sich nämlich die sogenannten Prostitutionsgegner darauf und versuchen genau auf dieser Schiene dann ihre Interessen durchzusetzen. Ja, also ich glaube, das ist das Wichtigste, was ich zu dem Thema jetzt erstmal zu sagen habe. Und ja, ich freue mich, wenn ihr vielleicht die eine oder andere Frage habt, dann kann ich vielleicht noch ein paar Hintergrundinformationen nachliefern, falls ihr Interesse habt. Ansonsten möchte ich mich erstmal bedanken, dass ich eingeladen war, dass ich heute hier sprechen darf. Und danke für eure Aufmerksamkeit.